and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 191. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Robert.
Grüezi wohl.
Und der Imanu.
Servus.
Ja, wie schon im letzten Podcast angekündigt, werden wir keinen großen Rückblick haben, denn es war einfach nicht allzu viel oder irgendwas, was wir, wo es sich lohnt, wirklich drüber zu sprechen. Und von daher fangen wir einfach mit der Vorschau an.
Eine Premiere quasi, das erste Mal, dass wir keinen Rückblick haben.
Ja, muss ja auch mal sein, mal was Neues.
Fühlt sich ungewohnt an.
Ja, wir sind auch so ein bisschen durcheinander, wie ihr so hört. Aber wir machen das einfach mal. Und zwar am 18. August ist im Windsor Park in Belfast eine ganz nette Veranstaltung. Ja, Samira, erzähl uns doch mal was dazu.
Ja, man weiß nicht so richtig, ob man sich auf den Kampf freuen soll oder nicht. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie nach den letzten Kämpfen von Tyson Fury und Francesco Pianeta, die ich mir gerade nochmal angeguckt habe, um ganz frisch mit meinen Eindrücken irgendwie drüber zu reden, bin ich da dann doch vorsichtig und hege nicht so viel, ja, weiß ich nicht, sagen wir mal so, ich bezweifle vielleicht, dass es so ein Top-Kampf wird, dass er so ansehnlich wird. Also der letzte Kampf von Francesco Pianeta war ja gegen Peter Milasch, wo er eigentlich bei mir so jede der 10 Runden verloren hat und auch gar nicht richtig in den Kampf fand, kaum gearbeitet hat und sich ein bisschen zu sehr hinter seiner Defensive versteckt hat. Wenn man das dann als Maßstab nimmt gegen Tyson Fury, der natürlich auch nicht wirklich gegen Sefa Zefferi da irgendwie viel gezeigt hat oder auf jeden Fall fair ernst zu nehmen ist, sagen wir mal so, mit den ganzen Mätzchen da im Ring, das war ja wirklich übertrieben, von beiden Boxern aber. Also natürlich ist Tyson Fury der eindeutige Favorit und bei Francesco Pianeta, da muss man sich echt fragen, ob er überhaupt über die 10 Runden gegen ihn kommen kann, was ich eigentlich bezweifle. Oder ja, also es kommt auch an, wie Tyson Fury boxt, wenn er natürlich so eine Mätzchen macht wie beim letzten Mal und den Kampf nicht so ernst nimmt und es auch nicht darauf ansetzt, seinen Gegner früh auszuschalten, dann kann es natürlich schon über die Runden gehen. Sefa Zefferi hat sich ja einfach beim letzten Kampf auf seinen Stuhl gesetzt und hat dann einfach nicht mal weitergeboxt. Er war ja jetzt nicht irgendwie komplett angeschlagen oder so nach der 4. Runde, sondern ist einfach nicht mehr aufgestanden. Natürlich hat er jede Runde auch bis dahin verloren, aber er war jetzt nicht irgendwie angeklingelt und oder so krass in Gefahr, hat natürlich ein paar Schläge genommen, aber kam einfach gar nicht an den Gegner ran. Von daher hätte er auch gut noch weiterboxen können. Dann hätte er einfach wahrscheinlich jede der 10 Runden verloren und dann wäre das halt ein eindeutiger Sieg für Tyson Fury geworden. Aber ja, gegen Francesco Pianeta, also die letzte Vorstellung hat mir gar nicht gefallen von ihm, war ich auch sehr enttäuscht. Und dazu muss man sagen, er war ja auch nicht wirklich in Shape, also man kann seine Füße ja auch gar nicht mehr vergleichen mit der, die er hatte gegen Klitschko zum Beispiel, wo er da im Ring stand. Ja, wenn er jetzt wieder so in den Ring geht, dann wird er wahrscheinlich genauso behäbig boxen. Ich hoffe, er wird ein bisschen mehr an seinem Körper arbeiten, dass er halt wenigstens so eine einigermaßen gute Figur machen kann. Aber ich hoffe, dass er auf jeden Fall eine Leistungssteigerung irgendwie den Fans zeigen kann und sich da nicht komplett irgendwie jede Runde irgendwie, ja, was soll man sagen, blamiert oder halt, er kämpft ja schon, blamiert wird er sich vielleicht nicht. Er ist jetzt auch nicht so der Typ, glaube ich, der da diese Mätzchen mitmacht, nicht so wie Sefa Zefferi, aber ja, das wird jetzt, ich glaube nicht, dass es so ein hochwertiger Kampf wird, also das wird echt sehr eindeutig wahrscheinlich für Fury ausgehen und ich hoffe aber, dass Pianeta besser boxt als im letzten Kampf, weil das war wirklich eine herbe Enttäuschung und die Kommentatoren haben da ja auch schon ihm zum Rücktritt geraten. Ja, besonders Graziano und auch Tobias Drews, weil die Vorstellung einfach überhaupt nicht mehr ausgereicht hat. Und es könnte dann auch wahrscheinlich sein letzter Kampf sein, wenn das jetzt wieder so aussehen wird.
Auf jeden Fall kann er ein bisschen Kohle mitnehmen.
Ja, das auf
Ich
jeden
glaube auch einfach,
Fall.
ich glaube, das ist auch einfach, glaube ich, der einzige Sinn für Pianeta noch dahinter, weil was, der Typ ist durch. Wenn der gegen einen Typen wie, da muss man sich mal jetzt auf der Zunge zergehen lassen, von wem der ausgenockt worden ist. Der ist wirklich von Kevin Johnson ausgenockt worden oder K.O. geschlagen worden. Das ist eigentlich ein Ding, aber das ist übertrieben, aber das passiert nicht oft.
Ja, sollte nicht passieren.
Er
Ne?
hat
Ich
eine
meine,
K.O.-Quote von 37%.
ist schon hart. Ja, und die Buchmacher, die sehen den Kampf ja auch so unfassbar klar bei Fury. Also du kriegst nur 1,01 für Fury und eine 17 für Pianetta. Das ist schon massiv. Also das ist.
Sportlich hat das einfach keinen Sinn oder keinen Wert. Ich meine, Pianeta ist aktuell auch bei Boxrec wo? 140? Kommt hin, oder? Ja,
Ja,
140 ist
sowas.
er. Genau.
Nein, was will der? Also sportlich wird er da nichts reißen können, auch wenn Fury weit lange aus dem Ring raus ist und auch vielleicht noch nicht so den wieder der fitteste ist. Aber da würde ich gerne Imano jetzt mal auch ins Boot holen. Wir hatten ja nach dem letzten Podcast uns noch privat unterhalten über das Thema Fury, Klitschko, sportlicher Sinn oder Fury ist ja jetzt auch darüber reden, dass er Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres gegen Wilder boxen könnte. Und da hast du einen guten Punkt gebracht bei Fury. Wie das war, wie das noch, wenn der dieses Jahr wirklich gegen Wilder boxen sollte, dann ist der durch oder ist nicht mehr wirklich so gut fit, weil sie dann noch wenigstens einen Payday mitnehmen wollen.
Ja, ist korrekt, das ist meine Ansicht der Dinge.
Aber
Ganz
führ das
einfach
nochmal ein
so,
bisschen aus
genau.
für die Zuhörer, weil wir haben uns, glaube ich, eine halbe Stunde drüber unterhalten. Ich habe das jetzt nur kurz zusammengefasst.
Ja, da kann man sich auch lange drüber unterhalten, wenn man das will. Auch länger als eine halbe Stunde, das ist schon möglich, weil es ein interessantes, einschneidiges Thema ist. Ja,
Weil
ich
wir
sag
hatten
mal
uns ja auch
so.
drüber unterhalten, so, Pianeta, wo ist denn da der sportliche Sinn? Warum boxt er nicht mal gegen einen Gerald Washington oder dergleichen?
Genau, du hast halt jetzt mit Sefa Seferi den ersten Aufbaukampf gehabt. Da kann man schon drüber streiten, ne, über so einen Mann im ersten Kampf. Wenn man denn bedenkt, als was Tyson Fury zurückgetreten ist. Natürlich, jetzt hat man gesagt, okay, er war lange weg, er war übergewichtig, er war komplett aus dem Training raus, er war depressiv, er hat wahrscheinlich unheimlich viele Medikamente etc. alles nehmen müssen oder hat sie genommen. Und dass man dann vielleicht erstmal sagt, okay, wir schnuppern erstmal wieder rein ins Box-Business. Okay, da, wie gesagt, da kann man auch vielleicht mit einverstanden sein mit Sefa Seferi, aber dass man dann im zweiten Kampf quasi wieder ja, einen ähnlichen Gegner verpflichtet, wie gesagt, weil Pianeta ist, haben wir gerade schon, oder habt ihr gerade schon gut formuliert, einfach, ja, Box-History. Also der hat ich weiß nicht, ob Sefa Seferi vielleicht sogar gewinnen würde gegen Pianeta. Könnte ich mir vorstellen, dass er den ausnockt. Aber wenn du schon gegen Johnson K.O. gehst, dann ist das vielleicht gar nicht so abwegig, dass gegen Sefa Seferi auch K.O. geht. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das so enden würde, dass Sefa Seferi den Pianeta ausnocken würde, wenn es denn zu dem Duell kommen würde. Aber das ist jetzt mal beiläufig erwähnt. So, jetzt haben wir den Punkt, genau. Sie verpflichten Pianeta, das heißt eine wandelnde Boxleiche, so böse formuliert mal, ist es so. Und jetzt muss man hinterfragen, warum macht man das? Wenn man Vertrauen in seinen eigenen Boxer hat, muss man das nicht machen. Und wenn man Ausrufezeichen setzen will, dann muss man ja zumindest einen Gegner verpflichten, wo zumindest, ich sag mal so,
Wenigstens Top 80.
ja, also zumindest jemanden, der noch irgendwas ein bisschen im Tank hat, wo man wirklich sagt, okay, den Kampf gucke ich mir gerne an, das könnte vielleicht zumindest ein bisschen interessant werden und der könnte vielleicht zumindest mal zwei Runden gewinnen oder so. Das hätte man zumindest machen können. Tut man nicht. Gut, jetzt muss man hinterfragen, warum tut man das nicht? Ich sag mal so, das Gewicht von Tyson Fury war im letzten Kampf natürlich noch nicht perfekt, aber es war eigentlich schon relativ gut. Zumindest wenn man bedenkt, wie lange er inaktiv war und was er so zwischen seinem Karriereende in Anführungszeichen und dem Comeback dann für Gewicht hatte. So, falls es jetzt wirklich so sein sollte, wie du gerade schon sagst, dass man wie man jetzt aus der Presse entnehmen konnte, dass man das ins Auge fasst. Wilder möchte zum Ende des Jahres, dann hat das auf jeden Fall einen sehr, sehr faden Beigeschmack, weil man dann anscheinend Tyson Fury einfach keinen gescheiten Aufbaukampf zutraut und man wirklich Angst hat vielleicht aus dem Lager, dass der möglicherweise in einem Aufbaukampf den kürzeren zieht und damit ja die Karriere dann möglicherweise schon nachdem er dann schon zurückgetreten ist, dann vor 3 Jahren, glaube ich, war es dann wieder beendet ist.
War der Kampf gegen Klitschko.
Genau. Und man, wie gesagt, falls man den Aufbaukampf verliert, sage ich mal, man würde jetzt einen Top-20-Mann nehmen oder Top-25-Mann, der geht da flöten, dann ist es das mit einem Payday. Und dann war es das halt erstmal, ne? Oder vielleicht sogar für immer. So, von daher, vielleicht weiß man eben aus dem Stall, das Management weiß vieles, was wir nicht wissen. Tyson Fury selbst, denke ich, wird auch einiges wissen, was wir nicht wissen. Und wer so den Lebenswandel und den Lebensstandard von Tyson Fury kennt, der fährt auch gerne mit schönen Autos durch die Gegend und geht gern feiern. Der hat es vielleicht auch nochmal nötig, ein Payday mitzunehmen. Und wenn man das ins Auge fasst, warum will er unbedingt Wilder? Warum? Warum? Warum will er unbedingt gegen Joshua boxen? Warum will er das denn? Ja, weil er Geld verdienen möchte. Ich glaube nicht, dass der sportliche Anreiz dermaßen groß ist. Ich meine, er ist ungeschlagen abgetreten. Er hat Klitschko geschlagen damals als erster nach so vielen Jahren. Er hat damals selbst gesagt, er hat nichts mehr zu beweisen. Das ist eigentlich auch ganz richtig. Hat er auch nicht, weil er hat eben den King geschlagen. So, jetzt natürlich gibt es neue Kings, aber hat er wirklich den sportlichen Anreiz, die zu schlagen? Traut er sich das wirklich zu? Oder liebäugelt er einfach nur damit, nochmal richtig abzucashen? Ist ein junger Kerl, der hat noch einige Jahre vor sich. Der wird noch
hinzu musst du ja noch erwähnen, ausgeben. Vielleicht. Ja. Er war vor 3 Jahren, in Anführungszeichen, noch relativ gut im Saft gewesen oder relativ stark in der Praxis. Er ist jetzt 3 Jahre oder fast, sagen wir, 2,5 Jahre raus gewesen. Und der damalige King war auch nicht mehr ganz auf der Höhe gewesen.
Da bin ich jetzt auch noch zu gekommen, genau. Das sind auch einige Fragezeichen, weil Klitschko damals auch schon gegen Jennings davor schlecht ausgesehen hat, etc.
Genau, da sah er schon scheiße aus und wirkte nicht fokussiert. Gegen Fury sah das auch aus. Gegen Joshua, da hat er sich, glaube ich, nochmal wirklich zusammengerauft und nochmal so alles, was er hatte, abgerufen. Das war ja ein Kampf auf Augenhöhe.
Ja, wenn man jetzt das außer Kraft setzt, dass er dann ausgenockt wurde, ja
das,
klar, bis zum...
Darf halt aber auch nicht vergessen, ein 40-jähriger Mann.
Ah, gut, ich sag mal, das Alter ist halt immer so eine Sache. Ne? Es gibt Leute, die sind mit 45 noch so wie Mitte 30 vielleicht oder Anfang 30, zum Beispiel Cristiano Ronaldo hat ja auch einen Arzt bestätigt, der hat einen Körper von 27-Jährigen. Nee, nicht doch.
Ja, aber der ist auch gerade mal Anfang 30.
Ja,
aber also fünf Jahre. So viel Unterschied Sport ist da jetzt halt, auch, ne? Nicht.
Und wenn du Klitschko die 5 Jahre auch abziehst, ist er 36 und dann bist du in einer sehr, sehr guten Phase deines Schwergewichtsboxens. So, weil es ist eigentlich perfekt. Ja, gut, vielleicht auch schon ein bisschen drüber, so 34, 35 vielleicht. Aber ja, soll jetzt nicht sagen, dass man mit 41 nicht noch sehr gute Leistungen abrufen kann. Aber du hast natürlich recht, grundsätzlich ist 41 natürlich schon ein fortgeschrittenes Alter, aber wer Klitschko kennt, der hat natürlich einen sehr guten Lebenswandel, immer sehr austrainiert gewesen, nie verfettet, auch unter den Kämpfen, wenn er mal irgendwie eine Pause gemacht hat, nicht sehr gute Ernährungsplan etc., alles immer, kein Alkohol, sowas. Ja, dann ist das Alter halt schon noch akzeptabel, aber klar, hast du natürlich recht.
Du darfst auch nicht vergessen, wie viele Kämpfe der schon auf dem Tacho hatte.
Mhm. Ja gut, aber da kann man auch wieder ein bisschen so reden. Er hat ja keine wirklichen Schlachten gehabt, dann waren die letzten 10 Jahre. Also ich sag mal so, wurde von Sanders dann das letzte Mal, glaube ich, oder Brewster war es, ne? Brewster, genau. Wurde er gestoppt, aber danach
hat er... Aber einfach die Anzahl der Kämpfe, das sollte ja auch ein Tribut. Ich meine, du musst ja mit dem Wagen auch nicht immer die ganze Zeit
aber auf
volle Pulle laufen. Kämpfen, aber wenn der Wagen einfach lange läuft, dann nutzt sich natürlich auch irgendwas ab.
Ja, sicherlich. Klar, sicher auch das Training ist natürlich auch immer so eine Geschichte.
Und wie oft war der auch verletzt in den letzten Jahren? Das kommt ja auch noch hinzu.
Ja, klar, sicherlich. Auf jeden Fall. Ist natürlich schon so. Und Joshua, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja auch noch ein bisschen Greenhorn. Muss man ja auch sagen. Er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt noch keinen einzigen. Ich sag mal so, White. Ja. Ich kann den immer noch nicht wirklich ernst nehmen. Sorry, also für mich ist das, ja, ein solider Boxer, aber es ist ja kein Topmann. Es ist ja kein Topmann. Und der wird auch, wenn es normal läuft, nicht irgendwie mal irgendwen Großes schlagen können. Er ist solide, aber auch total limitiert und im Endeffekt auch nur in den Top 10 zu finden aktuell, weil er eben, oder weil es eben keine große Konkurrenz gibt. Ne? Du hast halt 6, 7 Leute, die gutes Contender-Level haben, die man gerne mal gegen die Champs so sehen will. Aber so wirklich Chancen gibt man ja keinem aktuell gegen Joshua und gegen Wilder. Ne? Joshua hat ihn auch schon ausgenockt, den White. Und ja, das ist halt, Schwergewicht ist nicht mit Top-Leuten besetzt. Du hast halt, wie gesagt, 6, 7 Contender und das war's. Was dahinter ist einfach nur Witz. So. Und von daher schwierig. So, zur eigentlichen Mechanik nochmal zurück. Tyson Fury war Thema. Ja, und du hast, bist halt Manager von jemandem. Du sprichst mit deinem Boxer ja offen und ehrlich. Unter 4 Augen. Du weißt, sag ich mal, der Boxer weiß, okay, ich merke das im Training, so, da ist nicht mehr so viel Substanz vorhanden, um vielleicht Joshua zu schlagen oder Wilder zu schlagen. Das kann man ja, oder der Trainer, egal wer. Die Leute können das einschätzen, wenn du ein professionelles Umfeld hast. Und man macht sich dann eine Analyse. Man sagt dem Tyson auch, pass auf, wir denken ne, so und so. Und Tyson denkt vielleicht auch so und spricht das offen an. Und dann macht man sich einen Schlachtplan. Und dann sagt man sich, bevor wir jetzt irgendwie einen riskanten Aufbaukampf machen und möglicherweise da Gefahr laufen zu verlieren, gehen wir lieber in 2, 3 Aufbaukämpfe rein, wo das Risiko nun wirklich total ausgeschlossen ist zu verlieren. Ich meine, Pianeta, sorry. Ne, oder unser albanischer Freund Sefa Seferi. Das sind nun mal solche Kandidaten, wo du halt, ja, im Endeffekt vielleicht 0,1% Risiko hast, dass da irgendwas passieren könnte. Also eigentlich ausgeschlossen zu verlieren. Du machst die 2, 3 Kämpfe, siehst in denen gut aus, hampelst da ein bisschen rum, machst ein paar Mätzchen, man denkt, ach ja, Tyson Fury ist ja noch der Alte, schlägt die ja souverän. Ich sag mal so, Leute, die jetzt nicht viel Ahnung vom Boxen haben, könnten meinen, er ist back. Und wenn du bedenkst, er ist halt als King abgetreten damals, kann das reichen in den Rankings, um so einen Kampf zu kriegen gegen Wilder. Du musst ja nicht mal zwingend dann hingehen und Top 10 Mann schlagen. Brauchst du ja gar nicht. Er ist als King abgetreten. Deswegen würde das schon reichen. Und das reicht, wenn er solche Leute jetzt 2, 3 Mal schlägt. Und sofern er sich da in den Verhandlungen jetzt nicht ganz, ganz dreist anstellt, würde man ihm da bestimmt dann auch möglicherweise einen Kampf geben. Und das zu meiner Meinung, ich denke, wenn dieser Kampf jetzt nach Pianeta, wenn nach Pianeta nichts mehr Würdiges kommt als Aufbaukampf und man wirklich dann direkt das Duell möchte mit Deontay Wilder, dann hat man einfach nur noch vor, abzucashen. Weil das macht man einfach nicht. Man unterzieht sich immer Tests, bevor man irgendwas ja, Anständiges, sage ich mal, vorhat. Du kannst ja niemanden, der 3 Jahre raus war, gegen 2 irgendwelche boxenden Leichen gekämpft hat, direkt gegen Wilder stellen. Ich meine, das kann man schon.
Ja gut, er hat auch, aber bevor er gegen Klitschko geboxt hat, gegen Christian Hammer geboxt.
Ja, aber auch so gegen Cunningham und so, zumindest gegen Leute, die mal schon mal Weltmeister waren und noch einigermaßen in Shape, so, ne? Klar, Christian Hammer, aber ist auch immerhin Europameister und sowas, ne? Das sind ja jetzt, das sind ja keine, ist ja keine Laufkundschaft. Die sind natürlich nicht gut. Das sind, ne?
Nicht Weltklasse, das ist schon klar.
Ja, ja, genau, zumindest so auf so einem bestimmten Level einfach, wo man sagen kann, naja, gut. Ne? Er hat zumindest mal ein paar Leute im Rekord, die anständig sind. Natürlich, jetzt können natürlich auch Leute sagen, ja, Pianeta hat ja auch schon Duhaupers nach Punkten geschlagen und Botha und McCall.
Vor 10 Jahren.
Aber das ist halt erstens genau ewig her und zweitens kommt er halt danach aus 4 absolut schweren Niederlagen, wo er sogar gegen Kevin Johnson vorzeitig gestoppt wurde und im letzten Kampf nicht eine Runde gegen, ja gut, der Junge war jetzt nicht schlecht, aber es ist nun mal auch keiner, der in den Top 10 zu finden ist. Es ist einfach ja, erbärmlich gewesen. So, der ist einfach durch, das weiß man halt. Das ist ja gerade das, man kann das halt einschätzen, wie die Boxer aktuell so, in welcher Verfassung die sind. Der ist im dreistelligen Bereich bei Boxrec gelistet, Pianeta. Also, das ist vom Boxrec gesehen ein schlechterer Mann als Seferi. Ja, so, und das ist sehr auffällig. Und ich kann mir vorstellen, dass man wirklich dieses Szenario genau weiß. Man weiß vielleicht, Fury ist nicht mehr das, was er mal war oder was er vielleicht auch nicht war. Ich bin aus dem immer noch nicht wirklich schlau geworden. Er hat Klitschko damals verdient besiegt, ja, aber wie gesagt, Klitschko hat auch nie in seiner Karriere gegen so einen beweglichen Mann in der Größe geboxt. Vielleicht lag ihm das auch einfach gar nicht. Er war auch nicht
mehr 100%. Hay war beweglich und der ist ja nur weggerannt, aber ja, ja. Schlechter Vergleich.
Ja, aber es ist ja so eine Matchmaking-Sache oft. Ja, also jeder, der Leistungssport mal betrieben hat, so gerade im Boxen, es gibt gewisse Styles, die dir einfach nicht liegen. Du bist grundsätzlich vielleicht der bessere Mann, aber dir liegt einfach der verreckte Style vom Gegner einfach nicht so. Und du hast da keine passende Antwort drauf.
Gutes Beispiel wäre ja Felix Sturm gegen Sam Soliman.
Zum Beispiel, eins von vielen Beispielen, was man nehmen kann. Oder man hat auch Kelly Pavlik gegen Hopkins zum Beispiel. What the fuck? Das hat damals überhaupt niemand vorausgesagt, dass das passiert. Dass der so demontiert wird in dem Kampf. Das war ja unfassbar. Oder war das überhaupt was? Hopkins? Jetzt war Hopkins, ne? Von dem der so auseinandergenommen wurde. Das weiß ich aber gar nicht mehr. Jetzt muss ich mir gleich den Boxrekord nicht, dass ich jetzt irgendwie total im Blödsinn laber. Ich schaue das währenddessen, ich weiterrede nochmal kurz nach, ob ich da richtig liege. Der wurde auf jeden Fall in irgendeinem Kampf wurde richtig zerstört, der Kelly. Aber da gibt es einige Beispiele, so wo man einfach nachher sich gedacht hat, hui. Krass, nee, es war Martinez, glaube ich, ne? Martinez, ja, Hopkins auch. Hopkins war auch böses Schooling. Aber Martinez war, glaube ich, noch viel krasser, was der mit Kelly Pavlik gemacht hat. Und das sind so oft auch, Martinez auch ein unheimlich beweglicher Boxer. Und es gibt so, ne, so Styles, wo du einfach nicht mit klarkommst, was vorher viele Leute gar nicht in Betracht ziehen, dass das passieren könnte. Hat man bei Fury gegen Klitschko auch nicht gedacht. Keiner hat es eigentlich gedacht, dass da eine Überraschung möglich wäre. Man gedacht, ja, Fury, okay, ist groß, ist interessant, aber er hat nicht die Power im Klitschko irgendwie nach Punkten. Ja, wer schlägt den Klitschko nach Punkten? Das habe ich übrigens auch vor dem Kampf nochmal gesagt. Ich habe 2 Jahre zuvor gesagt, wenn Klitschko verliert, dann gegen irgendeinen Puncher, der ihn ausnockt. Aber nach Punkten hätte ich nie gedacht, dass es da mal jemanden gibt noch, der Klitschko schlagen könnte.
Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, dass Fury auch einfach komplett anders geboxt hat, als das, was all die Jahre zuvor gegen Klitschko geboxt hat. Wie sah denn damals immer der Gameplan von allen Boxern aus? In die Distanz kommen, an den Körper gehen oder irgendwie von dort aus punkten. Und darauf hat Klitschko ja immer gewartet. Der hat ja entweder hat er auf einen langen Jab geboxt. Und wenn dann mal jemand dran kam, hat er sich draufgelehnt. So, und das waren jetzt alles Sachen, die Fury nicht gemacht hat. Er hat immer Distanz gewahrt, er ist immer beweglich gewesen, hat ihm kein statisches Ziel gegeben, weil, sagen wir so, ein Klitschko kann nun mal auch wirklich hart zuschlagen. Und das hat Fury ihm, hat ihm einfach ja kein statisches Ziel geboten. Und hat dann immer irgendwie, irgendwo, irgendwoher eine Hand geschlagen. So, und das hat halt ihm immer die Runden eingebracht.
Mhm.
Er war ja der Erste, der den Klitschko-Code geknackt hat.
Genau.
Und da war man ja auch so, ich sag mal, da war ich ja auch damals total erstaunt, wo ich denke, meine Güte, dass Klitschko darauf einfach mal so null Antworten hat. Ja, weil er halt weil er jetzt über 10 Jahre da diese Schule von Emmanuel Stewart sich so dermaßen verinnerlicht hat, dass ihm wahrscheinlich nie irgendwie in den Sinn gekommen ist, wo, das müsste man. Man müsste auch mal so einen Plan B haben. Und ich meine, Jonathan Banks ist jetzt vielleicht nicht gerade der beste Trainer.
Ja, und genau das ist es halt. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, dass Klitschko eben keinen richtigen Trainer mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Und was ihn möglicherweise auch.
Weil ich glaube zum Beispiel auch, dass unter Emmanuel Stewart, der ja auch zeitweise mal teilweise fürs Training von Fury zuständig gewesen war, ihn, glaube ich, anders eingestellt hätte.
Ja, genau. Glaube ich. Ja, natürlich.
Aber das 100%. Ist jetzt hätte, könnte, würde.
Ja, zumindest hätte er in der Ecke auf jeden Fall noch Anweisungen gegeben, was er besser machen kann nach 3-4 Runden. Ja. Und das ist ja überhaupt von Banks in keinster Weise irgendwie passiert. Das ist halt wichtig. Ein guter Trainer ist extrem wichtig. Das hat man bei der Klitschkos Karriere gesehen, dass wenn man seine Schwächen kaschieren kann, man durchaus viel erreichen kann. Ja, wenn man einfach sich gar nicht, ja, die Schwächen, sage ich mal, wenn die offenbart und an den Tag legt, wenn man so kämpft, dass sie einfach nicht ja, zur Geltung kommen. Ja, so, und das ist halt, nachdem Stewart weg war, ist es bergab gegangen mit Klitschko. Natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, er war ja auch schon älter dann, das ist ja normal. Ja,
bergab würde ich jetzt noch nicht sagen, aber da kam geworden. Jetzt noch nicht der Boxer auf, der das dann mal so ausgenutzt hat. Ich meine, selbst damals gegen Jennings war das ja schon.
Ja, es fing mit Jennings an. Es fing mit Jennings an, genau. Gegen Pulev wurde er auch angehittet in der ersten Runde. Gut, den hat er dann halt im Hardcore-Modus weggemacht. Vielleicht einer der
stärksten Kämpfer. Erinnere mich mal an den Kampf von Klitschko gegen Wach.
Ja.
Da ist Wach auch einmal gut durchgekommen.
Genau, da war auch angehittet so, ja, genau. Und gegen solche Gegner, ja, ist Klitschko dann gerne dann drauf aus, das schnell zu beenden. Das war ja auch gegen Joshua so, wo er das erste Mal angehittet wurde, danach hat er zurückgefeuert. Weil er gemerkt hat, wenn der mich trifft, scheiße. Will ich gar nicht, in die Situation will ich gar nicht kommen. Und da ist er auch dann in der fünften Runde gegen Joshua komplett in den War gezogen und ist all in gegangen. Hat versucht, Joshua abzuschießen. Das ist bei Klitschko oft in den Kämpfen so gewesen, dass er immer, wenn er verwundet wurde, erstmal natürlich in Panik geraten ist, aber dann immer versucht hat auch, falls er wieder klar wird oder falls er irgendwie nicht ausgenockt wurde dann in der Situation, zurückzufeuern. Und das hat ihn oft halt, auch Kämpfe gekostet.
Aber gegen Joshua war das doch gerade das Problem, dass er halt nicht den Finish dann hingekriegt hat.
Ja, aber er hat es versucht. Guck die Runde noch, ich habe die noch wirklich
bestimmt 30 Mal. Das Ding hat gesessen.
Und er hat danach 6-7 unheimlich kranke Hände danach noch abgefeuert, die aber alle von Joshua vermieden wurden. Alles schön weggeduckt. Er ist schon all in gegangen, aber er hat die Luft getroffen. Er hat halt nicht Joshua getroffen, sondern hat vorbeigeschlagen. Beziehungsweise Joshua hat es gut vermieden. Und gut, da war Klitschkos Luft dann auch durch. Du kannst ja jetzt auch nicht dann hingehen und da 30, 40, 50 Hände am Stück versuchen zu schlagen, dann bist du halt danach selbst tot. Und selbst die Hände, die er gebracht hat in Runde 5, Klitschko, sind ihm in Runde 11 dann zum Trainingshängnis geworden. Der Tank war auch leer. Er hatte auch nichts mehr. Er hat nichts mehr drin gehabt. Er war müde.
Und war 41. Und,
eben, das Alter ist dann auch noch so eine Sache. Er hat schon versucht.
Ne? Ja, aber ich hatte nicht das Gefühl der letzten Konsequenz.
Vielleicht nicht bedingungslos.
Ja, genau. Bedingungslos. So mit überlegen, mache ich es jetzt
Tyson-like
oder nicht?
Kein Tyson-like oder so. Ja, ja.
So kurz gezögert, dann probiert, hat nicht geklappt. Okay, verkackt sozusagen. Aber ich wollte noch mit Fury, auf Fury nochmal zurückzukommen.
Müssen wir auch
weil, auf Fury zurückkommen. Ich meine, Klitschko hat ja nicht gegen einen Unbekannten geboxt. Ich glaube, die waren ja schon früher Sparringspartner. Ne? Und von daher, auch wenn er dann einen anderen Trainer hatte, also ich glaube, Klitschko kann eigentlich auch recht gut wahrscheinlich seinen Gegner selbst einschätzen. Ich glaube auch nicht, dass Fury so anders früher als Sparringspartner geboxt hat. Von daher müsste er den Stil ja dann schon gekannt haben, so teilweise, vielleicht
ja, nicht 100%,
aber er
kann sich einfach... Da muss ich dir widersprechen, weil wenn er den Stil gekannt hätte, dann hätte er aber nicht so abwartend geboxt.
Ja, oder Fury hat sich da total anders verhalten. Man weiß es natürlich nicht, wie der im Sparring
da aufgetreten ist. Im Endeffekt hat doch Klitschko im Endeffekt doch so geboxt, wie immer.
Wie immer,
versucht lang zu boxen, aber Fury war einfach länger und hat eigentlich immer darauf gewartet, dass jemand kommt.
Ja, aber das ist natürlich gegen Fury nicht so eine gute Strategie. Ja. Weiß ich nicht, wie man auf so eine Strategie gegen so einen beweglichen Boxer kommt. Aber
eben, deswegen, also irgendwas muss da gewesen sein.
Und bei Fury, nochmal auf seine Gegner jetzt und seine Kämpfe und so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Also selbst wenn Fury weiß, er kommt nicht mehr so an seine alte Qualität ran. Ich glaube, es wäre auch ein Wunder, wenn wir ihn nochmal in so einer Verfassung sehen wie gegen Klitschko, muss man einfach sagen, wegen der Pause, wegen den ganzen Sachen, die da waren. Natürlich wird er wahrscheinlich nicht mehr in diese Form rankommen, aber er kann sich auf jeden Fall noch bestimmt steigern. Man weiß nicht so genau, was er jetzt für einen Vertrag hat. Es kann ja auch sein, dass er erstmal halt jetzt so ein paar Aufbaukämpfe hat und er kann sich die Gegner aussuchen, er kriegt das gleiche Geld und da muss er sich halt jetzt kein Risiko aussetzen und läuft halt gezielt auf einen richtig großen Payday sozusagen zu. Nur dann würde ich mich fragen, also ich würde nicht Wilder auswählen als Gegner. Wenn ich noch einen Kampf habe, wo ich einmal abkassieren kann, dann würde ich natürlich Joshua nehmen. Also dann würde ich den Kampf
gegen Joshua
anvisieren.
Ja, aber da musst du auch erstmal reinkommen in den Kampf. Weil das Problem ist jetzt auch mit Frank Warren auf einem anderen Broadcast, da hast du dann wieder das Problem. Ja, Moment, das ist doch wie bei, weil ich jetzt hier teilweise bei irgendwelchen alten Universum oder
Veranstaltungen,
dass vieles nicht,
sowas, das ja auch.
Ja, nicht zustande gekommen ist, weil man seine Fernsehverträge hatte.
Ob das jetzt wirklich da war? Also ich weiß
natürlich
nicht.
Natürlich liegt das da dran. Wenn du hast jetzt einmal einen Namen. Dann nehmen wir jetzt mal Beispiel Abraham.
Was wäre ja auch für Joshua ein Mega-Fight eigentlich?
Jetzt natürlich wäre das wie gegen ein Mega-Fight, aber du hast immer noch die Geldgeber im Hintergrund. Und die, die dir das Geld geben, sagen, hey, wir haben dir jetzt so viel Geld gegeben, eine Milliarde Dollar, damit du bei uns im Internet boxt. Die sagen sich dann, ja, wieso boxt der dann hier auf diesem Spartensender Box Nation?
Ja, wenn das das größte Problem ist, wäre es echt traurig, wenn dieser Kampf irgendwie
deswegen nicht zu... Das ist da, immer das größte Problem.
Ja,
erinnere dich doch mal, wie
ja,
viele
stimmt.
Kämpfe sind damals
nicht zustande
abgekommen,
gekommen. Ja,
weil der eine bei HBO ist und der andere bei Showtime. Erinnere dich doch mal damals, was da für ein Raunen durch die Presse gegangen ist oder so, oder auch von Sauerland damals ausging, als SAS die Purse Bid für den dritten Kampf zwischen Stieglitz und Abraham gewonnen hat,
Abraham.
Der dann damals bei Sat.1 stattfand. Erinnerst du dich noch?
Ja, ich weiß noch, ja.
Ja, so, und da war ja die ARD noch all in gewesen mit den Kämpfen. Und da, wie ich das mal so mitbekommen habe, da war wohl auch ein ziemlich großer Frust bei Sauerland gewesen. Weil die okay. halt sonst immer ausgerichtet haben.
Das heißt, man kann eigentlich schon fast davon ausgehen, also wenn sie das nicht irgendwie lösen, dass es wahrscheinlich den Kampf niemals geben wird gegen Joshua. Weil
es ist immer Business. Das ist, ja. ist immer eine Sache des Geldes. Es geht nie um Sport. Es ist immer Geld.
Ja, stimmt eigentlich.
Es ist immer Geld. Die Frage auf alle Antworten im Profisport ist Geld. Die Antwort auf alles im Profisport ist Geld.
Ja, und nochmal eine andere Sache ist halt, selbst wenn das ein Problem, kein Problem wäre, sag ich mal, ja, ob er sich jetzt Wilder aussucht oder Joshua, come on, sind wir ehrlich, wenn er nicht mehr die Klasse hat und man das im Lager auch so selbst einschätzt, geht er gegen beide vorzeitig K.O. Wenn er nicht wirklich in einer einigermaßen guten Performance noch ist. Das ist völlig egal, ob er gegen Wilder oder Joshua boxt.
Ja, das
Risiko ist in
natürlich.
Beiden Kämpfen extrem hoch, dass er da abgeschossen wird. Nur die einzige Sache ist eben, wo kann er mehr Geld verdienen?
Er verdient viel mehr bei Joshua. Ne?
Würde ich auch sagen,
England,
weil es ein englisches Duell ist.
Viel mehr. Ich wahrscheinlich 10-mal so viel oder so. Ich weiß nicht. Also es wäre schon krass, der Kampf.
Genau. Nur da kennen wir halt jetzt die Hintergrundinformationen eben nicht. Vielleicht geht es halt im Endeffekt nicht wirklich wegen irgendwelchen Rechten oder was auch immer. Und man versucht eben deshalb einen Kampf gegen Wilder anzusteuern, was ja auch ein absoluter Knaller-Fight auf jeden Fall wäre. Und Geld verdienen, ja, kann er nur gegen einen der beiden. Im Endeffekt entweder gegen Joshua eben oder gegen Wilder. Und ich denke, wenn man sich da jetzt gezielt Wilder aussucht, dann hat das seine Gründe, dass man vielleicht an Joshua nicht rankommt, dass der Kampf eben unrealistisch ist oder dass man eben vielleicht dann doch durch gewisse Bedingungen eben vielleicht doch weniger verdienen würde. Vielleicht ist da irgendwie dann, ja, sagen die Jungs halt, ja, machen wir nur, wenn nur 10% der Komplettbörse oder des Komplettpakets eben kriegst. So. Und das ist ja oft, wie gesagt, so, dass man da teilweise dann Bedingungen gestellt kriegt, wo man überhaupt nicht mit einverstanden sein kann. Jetzt bei Joshua gegen Wilder ist es ja auch so.
Oder man sucht sich halt den Boxer aus, der für ihn halt leichter zu boxen ist. Und das wäre wahrscheinlich auch Wilder, nach meiner Ansicht. Ich glaube,
ja,
mit Joshua
weil er halt
hat er
wesentlich
mehr
limitierter
Probleme.
Ist.
Ja, natürlich,
genau.
Klar. Das so. Kommt gar nicht klar wahrscheinlich. Also wenn er so schnell wäre wie gegen Klitschko oder so, dann ja, wäre das schon, das hätte er gute Chancen, da zu gewinnen. Aber bei Fury, klar, weiß man jetzt, wenn er gegen Pianeta boxt, jetzt erst irgendwie, wir haben schon August, dann im September, also jetzt und dann will er Ende des Jahres gegen einen Wilder boxen, da kann man ja nur davon ausgehen, dass er da verliert. Also ich weiß nicht, mit so einer Leistungssteigerung, das macht ja kein normaler Mensch. Also kein
Richtig.
Boxer, der gewinnen will, das ist ja logisch. Also der Kampf wäre viel zu früh für ihn. Wenn, dann wäre das nächstes Jahr irgendwann, Ende
Deswegen
nächsten
ist es
Jahres,
ja auch
ne? September.
Von mir so gesagt. Wenn das wirklich dieses Jahr noch stattfinden sollte,
sagen.
Dann wird das seine Gründe haben und dann lässt man ihn halt oder er möchte selbst einfach nochmal Geld mitnehmen. Und ich sag mal so, selbst wenn du dann gegen einen Wilder K.O. gehen solltest, ist deine Karriere noch nicht beendet. Das nicht. Weil du hast halt gegen jemanden verloren, der 40-0 Rekord hat und zu den beiden absolut besten Schwergewichtlern momentan in der Szene gehörst. Damit ist deine Karriere noch nicht vorbei. Damit könntest du wieder eine Aufbauphase beginnen. Sagen, okay, du hast gegen Wilder verloren, hat bisher jeder. Aber wenn du gegen den Aufbaugegner jetzt verlierst, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Oder zumindest würde ich das erstmal Jahre wieder zurückwerfen. Und du hast eben dann wieder die Eins im Rekord und alle sagen, ah ja, okay, Fury, der ist durch. Ich hatte niemand mehr auf dem Schirm. Das macht deine Verhandlungsposition einfach total kaputt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist, dass man da wirklich Bedenken hat um Fury, vielleicht Fury auch um sich selbst, wie auch immer. Man weiß nicht, was da so die Details sind. Und man schickt ihn dann in den Kampf jetzt am Ende des Jahres gegen Wilder. Und
man darf ja auch nicht vergessen,
von der Niederlage aus.
Fury ist zwar so als Typ für uns äußerst interessant, aber was hat der, glaube ich, für Einnahmequellen? ist jetzt nicht wie ein Joshua ein Model für Under Armour oder hat da irgendwelche hochdotierten Werbepartner oder sowas. Oder vielleicht hat er die und ich weiß nichts davon, aber Joshua ist ja ein wandelnder Werbeblock schon mittlerweile. So populär ist der.
Eben, und Fury hat damals auch nicht den krassen Split gehabt gegen Klitschko. Er hat jetzt da nicht so Unmengen an Geld verdient, wie man vielleicht meinen könnte. Er war damals kein Champion.
Wobei, doch, ein bisschen hat er schon verdient, in dem Sinne, weil er ja auch auf sich selbst gewettet hat.
Hat er das, ja? Okay.
Ja, weil ich das mitbekommen habe, hat er irgendwie einen nicht gerade geringen Anteil eigentlich auf sich selbst gesetzt. Und weil er total hinten lag, hat er noch richtig abgesahnt.
Krass. Ja, nicht schlecht. Ja, natürlich hat er Geld verdient, aber eben nicht vielleicht genug, wenn man, ich weiß nicht, wer ihm bei Instagram folgt oder in anderen Social Medias und so. Er geht jeden Tag oder jede Woche feiern, er fährt die dicksten Autos so und wohnt auch nicht gerade bescheiden, sag ich mal. Und er hat einen krassen Lebensstand. Du musst deine ganzen, er hat ja nichts verdient, 3 Jahre, nichts, null, wo hat er seine Einnahmen mehr? Wie du eben schon sagtest, er hat eben nichts, wo er halt nebenher was verdient. Das Geld, was er verdient hat, ist eben jetzt wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren auch massiv missbraucht worden. So, ne? Und da ist halt dann, wenn man da als sag ich mal, bekannter Mensch in der Öffentlichkeit steht, verkehrst du ja auch in ganz anderen Bereichen, ne, wo es halt nicht billig ist unbedingt. Und es wäre ja nicht der Erste, der da mit dem Geld dann irgendwann Probleme bekommt. Und das habe ich auch damals schon gesagt, wo viele gesagt haben, Fury sehen wir nie wieder im Ring. Ich habe gesagt, Jungs, klar, sehen wir den im Ring, weil das ganz einfach brutale Geldverschwendung von Fury wäre, nicht nochmal in den Ring zu steigen. Er ist Klitschko geschlagen. Als erste Person nach 12 Jahren, die das geschafft hat, den Superchamp verdient nach Punkten besiegt. Warum soll der nicht, selbst wenn er nichts mehr kann, irgendwann nochmal nach ein paar Jahren zurückkommen und einfach nochmal abcashen? Das ist doch totale Geldverschwendung. Würde doch jeder auch machen. Seid doch mal ehrlich, wenn ihr jetzt Tyson Fury wärt, ihr seid jetzt irgendwie Anfang 30, seid als Champ zurückgetreten oder abgetreten oder wie auch immer oder gesperrt worden, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, du kannst jetzt wieder boxen und dir geht dein Geld langsam zur Neige. Würdet ihr nicht trotzdem, auch wenn ihr nichts mehr könntet, würdet ihr nicht trotzdem nochmal zurückkommen und zumindest mal noch einen Millionenvertrag irgendwie in irgendeinem Fight annehmen? Selbst wenn ihr wisst, dass ihr da irgendwie verliert, das Geld nimmt man doch mit. Welcher Idiot macht das denn nicht? Das ist total Banane, sowas. Klar, macht doch jeder.
Also ich sehe gerade ein Foto von Tyson Fury vom 25. Juli bei Instagram und das sieht, sagen wir mal so, er ist jetzt kein Model, aber der Bauch sieht schon flacher aus.
Ja, ich habe auch letztens Bilder gesehen vom Training. Sieht auf jeden Fall körperlich wieder besser
aus. Sieht schon mal besser aus als das gegen Seferi.
Genau.
Gut, jetzt müssen wir natürlich sagen, wir gehen jetzt mal, Stand jetzt, davon aus, dass er auf jeden Fall, das hatten wir ja damals auch mal irgendwie besprochen nach dem Seferi-Kampf, dass er sagen, gut, der wird wahrscheinlich den nur erstmal benutzt, um erstmal zu sagen, so, ich bin wieder da und mach dann weiter mit dem Training. So, er sieht auf jeden Fall schon mal jetzt körperlich besser aus. Jetzt müssen wir ja nochmal wieder auf den Kampf auch gegen Pianeta eingehen. Wie wird der ausgehen? Wird der kurzrundig K.O. gehen? 4 Runden? Oder könnte das so ein 10-Runden, 12-Runden-Ding werden?
Ja, gehe ich von aus, dass es länger geht. Klar ist er gegen Kevin Johnson. Ausgenockt war ein TKO, ne, muss man auch sagen. Aber gestoppt worden auf jeden Fall. Jetzt hat er aber auch das letzte Mal wieder 10 Runden geboxt gegen jemanden, der vom Punch her weitaus besser eigentlich einzuschätzen ist als ein Kevin Johnson. Er hat auch defensiver geboxt, er hat ziemlich vorsichtig geboxt und er weiß ja auch gegen Tyson Fury, er wird den Kampf ja nicht gewinnen. Wird er ja nicht. So, und da er den Kampf nicht gewinnen wird, was macht man dann, wenn man weiß, dass man nicht gewinnt? Man betreibt Schadensbegrenzung. So, und genau das hat er ja in seinem letzten Kampf auch schon gemacht. Der Pianet, das wird er auch gegen Fury machen, um sich selbst zu schützen. Er ist ja selbst auch relativ groß und wird da einfach kein großes Risiko gehen. Und Tyson Fury ist auch nicht der Hardcore-Hitter, der die Leute in den ersten 2 Runden ausnockt. Der will da ein bisschen sich bewegen, der will ein bisschen Ringpraxis wieder sammeln, der will boxen. Und das wollte er auch gegen Seferi, der ist dann einfach sitzen geblieben. Ja gut. Aber das bringt ihm ja auch nichts, wenn er, sag ich mal, Pianeta ist in der ersten Runde weghaut, was bringt ihm das? Er muss den Ring raus loswerden, er muss boxen. Und deswegen wird das Ding lange dauern. Also in die zweite Kampfeshälfte auf jeden Fall, wenn er dann gut ein bisschen Gas gibt hinten raus, klar, ist Pianeta jederzeit natürlich jemand, den man da vielleicht auch abschießen kann, aber wenn er defensiv bleibt und keine großen Lücken bietet, hat er selbst auch ein bisschen Größe, so dann kann es durchaus sein, dass es auch sich über die Punkte zieht, dann ist es natürlich 100 zu 90. Aber klar, eine Late Stoppage oder so, wenn ein Fury Gas geben sollte und noch selbst Kondition hat, dann in den hinteren Runden, hat man jetzt gegen Seferi nicht gesehen, ob er dann hinten raus in der Lage ist überhaupt, ob er körperlich überhaupt imstande ist, da noch Pace zu gehen hinten raus, weiß man ja auch nicht. Deswegen, also schwierig. Entweder klarer Punktsieg Fury oder ganz, ganz hinten raus dann Stoppage, so ab Runde 7, 8. Das wäre so meine Prediction.
Ja, da würde ich so grob mitgehen. Also ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie so ein krasses Knaller-K.O., erst recht nicht von Pianeta und von Fury, auch nicht unbedingt, aber ich kann mir halt vorstellen, also es kommt halt auch auf die psychische Verfasstheit von Pianeta an, weil der ist ja manchmal so, ich weiß nicht, er muss halt damit klarkommen, dass er eventuell 10 Runden Tyson Fury nicht so richtig treffen kann, weil er einfach zu langsam ist. Und dann kommt es halt darauf an, wie kommt er psychisch damit klar, 10 Runden im Ring zu stehen und irgendwie, ja, reicht es ihm hinter seiner Doppeldenkung da hinterher zu watschen so? Kann er das 10 Runden oder ist er irgendwann so deprimiert, dass er sich irgendwie vielleicht dann doch leicht treffen lässt oder selbst halt ein bisschen den Kampf aufgibt, weil er da keine Motivation mehr hat? Ich glaube, es geht eher so darum, aber ich sehe da jetzt auch keinen brutalen K.O. und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es entweder wirklich über die Runden geht oder halt, ja, Pianeta da irgendwie dann aussteigt oder, ja, weiß ich nicht, dann halt einen Treffer kassiert, weil er keine Motivation hat, aber auch erst am Ende, ja, würde ich mitgehen mit ihm, Manu.
Gut, also ich denke auch, ich glaube, er macht es schneller, weil was hat Pianeta da groß entgegenzusetzen? Ich denke nicht, dass er allzu motiviert in den Kampf gehen wird, dann vor der Kulisse, was immer schwierig ist. Und ich denke, Fury wird es in der RTS in 5 Runden irgendwie regeln.
Ja, was man aber bedenken muss, ja, ist ganz wichtig, man weiß jetzt nicht die Vertragsinhalt, die man oder die Pianeta hat. Ja, es gibt natürlich auch leistungsbezogene Verträge oft. Also
glaube ich nicht bei so einem Kampf.
Ja, Gutknecht gegen, also in dem Kampf, wo er sich verletzt hat, ich weiß gar nicht mehr gegen. Das war gegen
Groves,
genau. Er hat zum Beispiel einen runden dotierten Vertrag gehabt. Wissen viele nicht. Da sagt man ja, warum hat der Trainer ihn nicht rausgekommen? Ja, weil er einen runden dotierten Vertrag hatte. Der hat für jede Runde 1000 Pfund bekommen, die er mehr boxt. Deswegen hat man ihn nicht rausgenommen. Das wissen auch viele nicht. Ist aber so. Und das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Das macht man oft, damit eben gewisse Leute nicht direkt aussteigen. Ja, damit man halt eine gewisse Sicherheit hat, dass der Gegner wirklich kommt und auch wirklich ein bisschen boxen will. Und ja, was Seferi da gemacht hat, gut, er hat wahrscheinlich nicht so einen Vertrag gehabt anscheinend. Das weiß man halt nicht. Die Vertragsinhalte kennt man nicht. Das kann sein, aber muss nicht sein. Deswegen ist es immer schwierig, da so eine Prognose abzugeben, weil wir halt ja auch ein bisschen ja, zu wenig Infos haben vielleicht dann oft. Gerade in solchen Kämpfen. Aber in Aufbaukämpfen ist es eigentlich oft so, um halt sicherzustellen, dass dann wirklich auch ein Gegner verpflichtet, der zumindest ja dann nicht irgendwie direkt nach 2 Runden dann in der Ecke sitzen bleibt. Also deswegen schwierig zu sagen. Aber ich halte mich da mal so an den letzten Kampf von Pianeta. Da ist er vorsichtig vorgegangen und wenn er das in dem Kampf auch tut, dann wird Juri das, glaube ich, nicht so schnell lösen. Aber schauen wir mal.
So ist es. Ja, ansonsten natürlich wollen wir den Hauptkampf nicht unerwähnt lassen. Da kämpft Carl Frampton im Federgewicht um den Titel der WBO gegen Luke Jackson. Luke Jackson ungeschlagen, aber jetzt auch kein Mann von Weltklasse. Er ist solide, aber das sollte eigentlich keine große Hürde für Carl Frampton sein. Ansonsten noch im Fliegengewicht ein WBC-Titelkampf. Christopher Rosales kämpft da gegen Paddy Barnes. Das ist so vielleicht der einzig wirklich interessantere Kampf auf der Karte, also jetzt vom rein sportlichen. Da geht natürlich Rosales als Favorit in den Kampf, aber Barnes sicherlich alles andere als chancenlos. Besonders interessant ist, dass Barnes halt einfach erstmal bislang 5 Profikämpfe absolviert hat und jetzt schon um den Titel kämpft. Das ist schon erstaunlich. Von daher darf man da auf jeden Fall gespannt sein. Also vom Sportlichen sicherlich das interessanteste Duell, da Frampton und Fury ja an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewinnen werden. Auf jeden Fall interessanter Mann, der gute Paddy Barnes. Gut, dann kommen wir zum nächsten Event. Und zwar ist auch am 18. August im Ocean Resort Casino in Atlantic City. Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Kampf aus Atlantic City besprochen haben. Vor einigen Jahren waren da noch recht viele Kämpfe, aber momentan ist es so ein bisschen ruhig in der Stadt, die ja mal so ein bisschen das Las Vegas New York sein sollte, aber nie wirklich wurde. Ja, da kämpfte Brian Jennings gegen Alexander Dimitrenko. Ja, kämpft, habe ich so gesagt. Was denkst du, Robert? Wie geht der Kampf aus?
Also wenn Jennings nicht mit einer hohen Pace, also mit sehr, sehr vielen Schlägen die Runde kämpft, wird es über die Runde gehen. Allerdings wird er einfach nur ein bisschen Druck machen und viele Hände schlagen, denke ich, dass das durchaus 7., 8. Runde vorbei sein könnte und Jennings durch K.O. oder TKO gewinnt. Mehr brauche ich ja schon gar nicht sagen.
Okay, Imanu, was sagst du?
Ja, ist natürlich ein Klassenunterschied, ne? Auch wenn es jetzt auf dem Papier gar nicht so aussieht. Wenn man die Weltranglistenpositionen sich ansieht, sollte man ja eher meinen, dass Dimitrenko Favorit ist, aber nein, Jennings natürlich Topmann. Auch noch gegen Top-Leute verloren, selbst in den Kämpfen sah er nicht schlecht aus. Weder gegen Ortiz schlecht ausgesehen, noch gegen Klitschko. Konnte er beide ärgern. Gut, gegen Ortiz ist er dann trotzdem hinten raus gestoppt worden, aber bis dahin auch oder in den ersten Runden eine gute Figur gemacht. Also gegen zwei absolute Top-Leute verloren. Dimitrenko, ja, also hat schon gegen, ja gut, muss man auch sagen, hat jetzt auch nicht unbedingt gegen irgendwelche Aufbaugegner seine Niederlagen kassiert, aber man kennt es halt, man kennt, wie er ist und er hat auch noch nie irgendwelche guten Leute geschlagen und also vom boxerischen Skill her ist Jennings auch technisch, finde ich, nicht viel besser ausgebildet. So, Dimitrenko ist zu fragil, um Top-Leute zu schlagen und Jennings ist für mich schon, ich will nicht sagen Top-Mann, aber auf jeden Fall jemand, den man auf der Rechnung haben muss, der Leute gut ärgern kann. Und Dimitrenko sollte er easy packen.
Jennings ist einer, den man gerne eigentlich lieber sehen würde gegen Tyson Fury.
Ja, also auch gegen den Wilder würde ich einen Jennings gerne sehen. Ohne Witz, wenn der in Form ist, in Top-Form ist und wenn er jetzt, ja, er hat gute Defensive, gute Technik. Er fehlt natürlich ein bisschen der Punch, so, das ja. Aber wirklich schlecht ist der jetzt vom Hitting her auch nicht. Also für einen Dimitrenko sollte das reichen, ihn auszunocken, auf jeden Fall. Vielleicht nicht mit einer Hand, aber ein TKO oder so ist hier auf jeden Fall drin. Ich denke mal, würde ich mich an Robert halten. Jetzt nicht in der ersten Runde, aber so ab Runde 4-5 würde ich schon sagen, dass das irgendwann dann zu Ende gehen sollte. Und falls Dimitrenko die Punkte sieht, dann ja, sieht er auf jeden Fall keine guten Punkte für sich. Ich denke dann, was ist denn das, ein 12 oder ein 10?
12.
Ja, nee, dann geht nicht nach 12. Das geht ja auf 12 Runden nicht. Das geht vorher aus. Auf 12, wenn er niemals 12 Runden geht, der Dimitrenko glaube ich nicht. Aber wenn, dann das sind 117 und 11 oder so. Dimitrenko kann Runden gewinnen am Anfang, mit Sicherheit. Kann keine Demontage werden oder so, aber auf 12 Runden hat er keine Chance gegen Jennings. Ich denke sogar vorzeitig, ich denke auch TKO. Der wird ihn nicht umhauen oder nicht ausnocken komplett, dass er da out liegt oder so, der Dimitrenko, aber ist auf 12 Runden zu gut. Jennings sagt so, Stoppage ab Runde 5, 6.
Ja. Samira, hältst du dagegen und oder gibst du Dimitrenko irgendeine Chance in dem Kampf?
Nee, ich würde nicht unbedingt dagegen halten, aber Boxrec hält ja schon dagegen. Brent Jennings ist in der Welt auf 27 gelistet, Alexander Dimitrenko 16. Eigentlich überraschend, dass wir dann alle trotzdem Brian Jennings als Favoriten sehen. Oder vielleicht auch nicht überraschend, weiß ich nicht. Aber ja, klar, zuletzt hat Dimitrenko schon so ein paar überraschend gute Leistungen gezeigt, sagen wir mal so. Ich glaube, der trainiert auch immer wieder woanders und hat da nicht so unbedingt das konstante Team um sich, was auch nicht unbedingt für ihn spricht. Und ja, er ist jetzt irgendwie auch nicht so. Also ich denke auch nicht, dass er da viel machen kann. Klar, technisch ist er immer ein guter Boxer, aber er ist halt ein bisschen immer zu weich, wie man so sagt. Ne? Als Schwergewichtler war er immer ein bisschen zu weich.
Oder fragil.
Fragil. Den traut man immer zu, dass er irgendwas abkriegt und dann K.O. geht irgendwie. Und ja, ich würde auch auf jeden Fall auf Jennings setzen. Ja, was war? 12 Runden kann ich mir auch schwer vorstellen, dass sie 12 Runden boxen. Ja, vorzeitiger Sieg Jennings, aber auch nicht unbedingt in den ersten 3 Runden. Also kann danach irgendwann kommen. So, aber mal gucken, was Dimitrenko so zeigt. Manchmal hat er richtig, weiß ich nicht, hat er wieder so einen Lauf, dann überrascht er alle. Wäre natürlich schön, wenn es weiter so gehen würde, aber der Gegner ist natürlich jetzt auch ein bisschen anderer als zuletzt in Hamburg. Deswegen wird es schon schwer für ihn.
Ja, ich denke, es wird auch wirklich schwer werden, weil Dimitrenko neigt halt immer dazu, irgendwie in so ein bisschen hässliches Phlegma irgendwie zu verfallen, wenn die Kämpfe eng sind und schwer sind und dann klammert er komisch und lamentiert und wälzt sich da rum teilweise. Also ist manchmal
Er wirkt
ein
etwas
bisschen schwierig.
theatralisch.
Ja, theatralisch ist das
Eine kleine
richtige Wort.
Drama-Queen.
Ja, nur das Problem ist, auf eigenen Veranstaltungen kann man das durchaus mal machen, aber auswärts kommt sowas nicht gut und ich denke nicht, dass er da irgendwie etwas reißen wird. Aber ich meine, ich drücke ihm die Daumen, also ich würde es ihm gönnen, aber ich kann es mir irgendwie nicht
Ich würde es ihm
vorstellen.
sogar wünschen.
Ja, kann man
Ich
so
meine, er ist ja jetzt
sagen.
auch nicht mehr der Jüngste. Nur mal so den einen oder anderen Payday kann er ja mitnehmen, auch wenn er Anwalt ist, aber na gut, ein paar tausend haben oder nicht haben, ne?
Ja, ich meine, wenn er den gewinnen würde, den Kampf, dann würde er sicherlich, ja, sehr, sehr interessant werden für den einen oder anderen Boxer und schauen wir mal. Aber ich denke auch nicht, dass er da allzu lange stehen wird. Ich denke, er wird sich dann irgendwann, die ersten Runden werden eng werden und dann wird er ein bisschen, wird das Drama so ein bisschen beginnen und dann wird er irgendwie Runde auch so 6, 7 Segel streichen. Aber wir werden sehen. Wir
Ja, man
wünschen
darf
ihm
ja auch nicht
natürlich alles
vergessen,
Gute.
dass man die 2 Siege, die er jetzt gefeiert hat, gegen Granat und gegen Rovkanin, darf man nicht überbewerten, weil gegen Granat, muss man im Nachhinein betrachtet sagen, Granat hat danach auch gegen Wallin klar verloren. Auch gegen einen Mann, der jenseits der Top 15 weit war, der Wallin, also auch kein Top-Mann oder so, hat er verloren. Also der Granat einfach ein overrated Hype. Nicht mehr und nicht weniger. 2 klare Niederlagen jetzt bekommen. Das war im Endeffekt ein Hype-Boxer und gegen Rovkanin, auch ein unbekannter Mann, was war ungeschlagen, aber unbekannt. Es ist eigentlich unentschieden ausgegangen, der Kampf, aber der wurde dann nachträglich noch in eine DQ verwandelt. Das weiß man auch nicht. Der Kampf ist ja normalerweise über die komplette Zeit gegangen. Es war nachher in der DQ. Ich weiß nicht, wie man das so machen kann, aber es ist irgendwie so passiert auf jeden Fall. Das war eigentlich ein Draw und auch eine sehr schlechte Leistung von Dimitrenko in dem Kampf. Das darf man nicht vergessen. Das sind zwar 2 Siege, die jetzt da stehen, aber. Die Aussagekraft der Siege muss man sehr, sehr ja, nüchtern betrachten und auf jeden Fall nicht überbewerten. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch dazu sagen.
So ist es. Von daher erwarte ich auch nicht allzu viel, aber wir lassen uns gerne überraschen vom guten Alexander Dimitrenko. Gut, ja, was gibt's sonst noch in der Boxwelt? Willie Monroe vielleicht noch erwähnenswert gegen Emmanuel Alim am 24. August. Ja, sonst gibt es Ilunga Makabu kämpft gegen Taylor Mabika im schönen Kongo. Auch am 25. August. Und am 25. August kämpft auch noch Dennis Chandler zum Beispiel gegen Levan Sikauli. Dina Torslund gegen Jessica Arguin-Munoz.
Was
Ja.
eine Sauerland-Veranstaltung in Dänemark ist.
Dänemark ist, genau. Ja, Mikkel Nielsen. Ja, aber das ist auch eigentlich keine
Eine Sache
Veranstaltung, die jetzt
auf
extrem
dem
viel Spannung
24. August
verspricht.
auf der Card von Willie Monroe Jr. Box ist auf der Undercard auch noch Caleb Truax gegen Fabiano Penna drin. Könnte
Ja.
man auch noch erwähnen.
Ja. Das könnte man. Oder das haben wir hiermit getan. Gut, ansonsten gibt es so viel nicht. Und dann kommen wir doch einfach mal zu den News, Samira. Was gibt es denn da so Neues?
Ja, Neues gibt's, dass sich jetzt nach Büsel auch Tom Schwarz, also von SES, von Dirk Chemski, dem Trainer, getrennt haben, aber nicht, weil sie irgendwie viel an ihm zu meckern hätten, sondern weil Dirk Chemski angeblich kaputte Hände hat und er sich mehreren Operationen irgendwie über sich ergehen lassen muss. Und deswegen müssen sich seine Stammboxer sozusagen andere Trainer suchen. Und der neue Trainer von Tom Schwarz ist jetzt Uli Kaden. Das ist ein ehemaliger Superschwergewichtler aus der DDR. Ja, wird man sehen, was der so vielleicht anderes macht oder auch nicht. Auf jeden Fall, ja, weiß nicht, ob man Dirk Chemski noch mal sehen wird. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie das so mit seinen Händen weiterläuft. Ja, das war so die News. Und
ob das immer nur daran liegt?
Wer weiß. Auf jeden Fall wäre es sehr merkwürdig, wenn beide Boxer so unabhängig voneinander einen Trainer wechseln. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwie andere Gründe, keine Ahnung. Offiziell ist es der Grund mit den kaputten Händen, sagen wir so. Und ja, ich weiß nicht, Imano wollte vielleicht noch was kurz zum Fliegengewicht sagen. Paddy Barnes, falls er noch will, wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich auch nichts mehr.
Ja, den Kampf wurde gerade vom Eugen schon angesprochen. Paddy Barnes, ja, sicher Olympiasieger, Goldmedaillengewinner. Ich glaube, 6. Profikampf jetzt gegen den Gewichtsklassen Ersten, ne, Rosales im Fliegengewicht. Das ist schon sehr krass. Lomachenko hat es mal gemacht, glaube ich, im 2. oder 3. Profikampf, dass man da direkt den Weltmeister fordert. Aber hier ist es so, man fordert nicht direkt den Weltmeister, sondern man fordert den Platz 1 gerankten in der Gewichtsklasse. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Ne? Lomachenko, das Gegner war, glaube ich, weiß nicht, in den Top 10, klar, aber der war nicht ansatzweise irgendwie der Ruler da in der Gewichtsklasse. Und Rosales, ja, wie gesagt, aktuell auf Platz 1 gerankt. Und das ist dann im 6. Profikampf Wahnsinn, dass man da schon so früh in so einen Kampf geht. Aber grundsätzlich hat Barnes hier auf jeden Fall seine Chancen. Ist auch bei dem Buchmacher nur knappe Außenseite, 1,5 zu 2,5 die Quoten im Durchschnitt. Also es ist ein relativ enger Kampf. Oder zumindest sehen die Buchmacher ihn eng, ich persönlich auch. Ich denke, das Ding geht über die Runden und es könnte sein, dass wir danach durchaus einen neuen Champion haben. Würde mich nicht wundern, wenn der Barnes das gewinnt. Ich weiß gar nicht, ist der Kampf in England? Ist er in England? Ich weiß es gar nicht.
Wofür? Ja, natürlich. Ist er auf der Undercard von Tyson Fury.
Also hat der Barnes da Heimrecht quasi, ne? In dem Kampf.
Ja.
Auf der eigenen Veranstaltung. Mhm. Ja, würde ich sagen, das gewinnt der Barnes nach Punkte dann. 116, 112. So in dem Bereich. Vielleicht eine Split Decision sogar. Eine UD ist aber auch möglich, durchaus. Also hat die boxerischen Fähigkeiten, um Rosales auszuboxen. Ich gehe mit Barnes. Ich sag, wir haben danach einen neuen Champ.
Ja, zumal sollte es irgendwie eng werden, wird der gute Paddy Barnes vermutlich auch eher nicht benachteiligt werden bei den Scores.
So ist es. Und dass er so ausgeboxt wird, dafür ist er vom Skill in meinen Augen auch zu stark. Ich glaube nicht, dass er daher geboxt wird oder so. Matthias de Rosales ist ein absoluter Topmann in der Gewichtsklasse, aber auch er hat seine Schwächen. Und gerade gegen technisch gute Boxer sei er jetzt in Zukunft, oder in Zukunft, sag ich schon, Gott, in der Vergangenheit natürlich. In die Zukunft gucken wäre auch nicht schlecht. Dann würde ich viel Geld draufsetzen, wenn ich da wüsste, wie es ausgeht. Aber nein, so in der Vergangenheit auch nicht so berauschend aus. Und von daher gehe ich hier mit Barnes. Man macht das ja auch nicht ohne Grund. Wenn man ihn da als total chancenlos sehen würde, würde man ihn ja mit Sicherheit nicht in der eigenen Veranstaltung gegen Rosales setzen. Man wittert da auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu gewinnen. Man traut ihm das zu. Und die Jungs aus England sind immer gut betreut in der Regel. Überlegt mal so, wann wurde denn ein englischer Boxer auf einer Heimveranstaltung das letzte Mal besiegt? Wirklich, also ein wichtiger Boxer, jetzt nicht irgendwie ein Nobody oder so. Man hat Joshua gegen Klitschko gestellt. Joshua.
Nordirland, nur kurz.
Die Boxen in Nordirland?
Belfast, ja.
Ja, aber es war trotzdem die...
Aber auch kein großer Unterschied.
Das ist ja, genau, nee, das ist die Heimveranstaltung von Barnes. Ich gucke auch gerade, ob das so ist. Ja, nee, das ist sogar selbst auch ihre, der Barnes. Die Boxen in Belfast, ja, ist richtig. Ja, ist wie gesagt, ist eine Heimveranstaltung auf jeden Fall für Barnes. Und dementsprechend, ja, hier Residenz Belfast, ja, genau, ist richtig, ja. Nee, ist eine Heimveranstaltung und man muss sich das mal überlegen, so wann ist das letzte Mal das gab, dass da irgendwie auf so einer Veranstaltung der Heimboxer verloren hat. Es ist Ich kann mich da überhaupt gar nicht dran erinnern. Auch jetzt die letzten Kämpfe hier von Eddie Hearn mit Chisora und White, die angesetzt wurden. Da hätten wir ja auch eher tendenziell, sind wir ja davon ausgegangen, dass da die Heimboxer möglicherweise Außenseiter sind. Ne? Haben wir ja ein bisschen dann daneben gelegen.
Naja, White ist ja der Heimboxer gewesen.
Eben drum.
Oder meinst, oder du hat jetzt, gewonnen. Meinst du jetzt den Kampf zwischen Chisora und White oder... Da, wo...
Ja, das ist die letzte Veranstaltung, wo Chisora gegen Kakam geboxt hat. Und dann auch der White den Parker relativ souverän besiegt hat. Also ich kann mich da wirklich in die letzten Jahre nicht erinnern, dass ein wichtiger Englischer oder auch allgemein irgendwie von mir aus auch Ire, ist ja ganz egal, weil der Heimboxer auf einer Heimveranstaltung verloren hat. Das muss lange her sein. Also fällt mir pauschal gar nichts ein, wo man wirklich mal den ausländischen oder den Auswärtsboxer auf einer Auswärtsveranstaltung in England oder so, oder von mir ist es auch in Belfast, ist ja egal, aber wie gesagt, ist eine Heimveranstaltung, hat Gewinn sehen. Fällt euch da jetzt pauschal was ein? Also mir nicht. Immer eigentlich ist immer der Englische oder der Heimboxer in Anführungszeichen dann.
Ach, warte, doch einer fällt mir gerade ein. Okay. Junior-Weltergewicht letztes Jahr. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Das war, wo dieser Boxer aus Namibia dahin kam und den da weggeknallt hat.
Ich weiß, wen du meinst.
Und der IBF und WBA Weltmeister wurde und die dann aber gegen Errol Spence Jr. verloren hat. Da muss ich mal jetzt kurz selbst gucken.
Schau mal nach. Ich weiß aber, wen du meinst.
Spence Jr. So, das war ja... Ne? Ach, nicht Errol Spence. Wie heißt er denn jetzt nochmal?
Ja, hier der
Gewichtsklassen-Erste Crawford, aus
Crawford. Crawford, ja.
Jetzt, genau. Gegen Julius Inongo und der hatte Ricky Burns geschlagen in Glasgow.
Ja, stimmt. Genau.
Das hatte das ja auch richtig. Keiner so kommen sehen oder gedacht.
Nö, den kannte man damals nicht. Genau, richtig. Das war ein Upset, hast du recht, genau.
Das ist jetzt aber das Einzige, was mir jetzt nur einfällt.
Es sind wirklich auf jeden Fall nicht viele, ne? Und die machen schon ein sehr gutes Matchmaking. Die wissen, was sie tun, sag ich mal so. Kann man von ausgehen. Also, das ist auch für die Wettfans vielleicht wirklich. Also, einige Leute, die hier zuhören, wenn euch Wetten interessieren. Das Ding ist, da ist Paddy Barnes nicht irgendwie Außenseiter. Das ist ja ein 6. Profikampf, klar. Aber es ist ein unheimlich geiler Amateur gewesen. Boxerisch wahnsinnig stark und Rosales ist auch kein Gott. Natürlich erster Platz im Ranking und so, aber er hat auch schon dreimal verloren und ist kein Boxgott. Also da kann man eine knappe 3 oder 2,57 sogar gerade hier aktuell bei anderen Buchmachern. Wahnsinn. Also da kann man schon mal durchaus ein bisschen was setzen, falls euch das interessiert. Aber natürlich mich nicht töten, wenn es dann anders kommt. Ist nur ein Tipp. Soweit dazu, so viel dazu.
Gut, irgendwelche großartigen anderen News gab es eigentlich nicht. Ich meine,
vielleicht ein sehr interessanter Bericht auf der Süddeutschen Zeitung. Die fetten Jahre sind vorbei. Könnten wir auf jeden Fall den Hörern ans Herz legen. Da geht es dann auch nochmal um die Situation Tyron Zeuge und Boxen in Deutschland.
Ja, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ja, ansonsten ist so ein bisschen Ebbe momentan. Ich denke, das wird sich dann einfach auch im September wieder bessern, wenn dann die ganz, ganz großen Kämpfe anstehen. Zum Beispiel Danny Garcia gegen Sean Porter und natürlich Golovkin gegen Alvarez. Joshua Povetkin, also der wird dann auf jeden Fall einiges mehr gehen nächsten Monat.
Und wenn ihr Langeweile habt, sonst hört euch doch einfach nochmal unsere Sonderausgabe zum Thema Boxen in Deutschland an. Geht über 4 Stunden.
Ja, ist sehr kurz gehalten.
Ja, aber man kriegt damit gut die Zeit totgeschlagen.
Das ist so. Ja, ansonsten hören wir uns dann in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
So machen wir's. Servus.
Tschüss. Servus.